Einen anderen seltsamen Befund sehe ich darin, dass die Halluzinationen der niederen Ordnung irgendwie gebunden und begrenzt waren durch die Erlebnisse und das Gedächtnis des Patienten. Wie erwähnt, konnten sie keine folgerichtigen Schlüsse ziehen oder abstrakt denken, wie die höhere Ordnung. In einem Fall konnte eine Gruppe von Stimmen den Patienten nur wegen Dingen angreifen, an die er sich erinnert hatte, seit sie in ihn eingefallen waren. Und sie waren höchst begierig, alle schmutzigen Dinge auszugraben, die sie gegen ihn verwenden konnten. Swedenborg beleuchtet das unter anderem durch den Hinweis, dass das Böse der Geister seine Grenzen durch das menschliche Gedächtnis findet. Dies erklärt ihren Mangel an folgerichtigem und abstraktem Denken, die endlosen Wiederholungen sowie die große Geschwätzigkeit der niederen Ordnung im Unterschied zur höheren Ordnung, die es oftmals vorzieht, überhaupt nicht zu reden. Es mag sein, dass in tieferen Graden von Schizophrenie die Geister wieder etwas von ihrem eigenen Gedächtnis besitzen und dem Patienten einflößen. Swedenborg versichert, dass dies den Menschen glauben lassen, dass er Dinge getan habe, die er in Wirklichkeit doch nie getan hat. Wahnvorstellungen zum Beispiel sind der Glaube an etwas, das nie gewesen ist. Manche Patienten sprechen von sich als von Toten und Begrabenen und behaupten, ihre gegenwärtige Identität gehöre zu einer anderen Person. Denn wenn die Geister ihr körperliches Gedächtnis behielten, schreibt Swedenborg, so würden sie den Menschen, bei dem sie sind, so besitzen, dass er keine Selbstbeherrschung mehr hätte und sich auch des eigenen Lebens nicht mehr erfreuen könnte, also tatsächlich besessen wäre. An diesem Punkt kann ich lediglich die Vermutung aussprechen, dass die ernstesten Fälle von Geisteskrankheiten, in denen der Mensch völlig ohne mitmenschlichen Kontakt ist, mit sich selbst plappert und seltsam gestikuliert, Beispiele dafür sind, dass sich die betreffenden Geister ihrer Gegenwart bei einem Menschen bewusst sind, dass sie mehr von ihrem eigenen Erinnerungsvermögen besitzen und vollständig durch den Menschen hindurch handeln. Symbolisch gesprochen ist es dann richtig, wenn der Patient sagt, er sei tot und ein anderer lebe in seinem Körper. Ich habe vorsätzlich nach Unstimmigkeiten zwischen den Erfahrungen meiner Patienten und den Beschreibungen Swedenborgs gesucht. Es schien, als hätte ich etwas gefunden, und zwar was die Anzahl der Geister betrifft, die sich bei einem einzelnen Patienten aufhalten. Jemand kann 3 oder 4 Stimmen haben, die sich sehr häufig wiederholen. Diese können aber als eine Anzahl verschiedener Personen erfahren werden. Demgegenüber sagt Swedenborg, dass bei einem jeden Menschen gewöhnlich nur 2 gute und 2 böse Geister seien. Er erwähnt auch Beispiele, wo Geister in ganzen Wolken, Geistervereine, erschienen. Später lernte ich dann, dass bei der Bewusstseinsspaltung in innere und äußere Erfahrung, also Schizophrenie, tatsächlich viele Geister bei einem Menschen sein können. Darüber hinaus kann ein Geist das Subjekt oder die Stimme vieler anderer sein, wie Stimmen von Patienten es selbst geschildert haben. Dies war etwa der Fall bei jener Dame, an deren Knochen ein ganzes Team von Forschern arbeitete. Sie waren in der Art einer Hierarchie organisiert und stellten eine Vielzahl dar. Lediglich ein paar der niedrigsten Mitglieder dieser Hierarchie wurden der Patientin und mir selbst bekannt. Swedenborg spricht von solchen Geistern als von den Subjekten oder Abgesandten vieler. Sowohl Swedenborg als auch die mittelalterliche Literatur sprechen davon, dass das Ziel der Geister darin bestehe, irgendeinen Körperteil des Patienten zu besitzen und zu kontrollieren. Diese subtileren Besessenheiten sind machtvoller als die einfachen Halluzinationen von Stimmen, die zu einem sprechen, und können leicht die affektiven Psychosen erklären, bei denen es sich um tiefgreifende Veränderungen im Gefühlsbereich handelt. Im Folgenden ist sowohl die Besessenheit wie auch der experimentelle Weg, auf dem Swedenborg in diese Erfahrungen eintrat, illustriert.
Aus dem Wort ist bekannt, dass aus der geistigen Welt und aus dem Himmel ein Einfluss auf die Propheten stattfand, teils durch Träume, teils durch Visionen, teils auch durch die Rede und bei einigen sogar durch ein Einfließen in ihre Sprache und ihre Gebärden, also in Körperliches, und dass sie dann weder aus sich redeten noch handelten, sondern aus den Geistern, die ihren Körper in Besitz genommen hatten. Einige gebärdeten sich dann wie unsinnig, so zum Beispiel Saul, der nackt dalag. Andere verwundeten sich selbst, wieder andere setzten sich Hörner auf und dergleichen Dinge mehr. Da ich nun wissen wollte, in welcher Weise die Geister auf sie einwirkten, so wurde es mir durch lebendige Erfahrung gezeigt. Zu diesem Zweck war ich eine ganze Nacht hindurch von Geistern besessen, die meinen Körper so sehr einnahmen, dass ich ihn nur noch ganz dunkel als meinen eigenen Körper empfinden konnte.
Swedenborg spricht von den Angehörigen der höheren Ordnung als von Engeln, die dem betreffenden Menschen beistehen wollen. Seiner Beschreibung nach wohnen sie im inneren Gemüt, das nicht in Worten, sondern in universalen Bildern denkt, die zahlreiche Einzelheiten enthalten.
Die Rede der Engel ist auch deshalb voller Weisheit, weil sie ihrem inneren Denken entspricht, dies aber Weisheit ist, ebenso wie ihr inneres Gefühl Liebe ist. In der Sprache verbinden sich diese beiden und ist darum so voll von Weisheit, dass die Engel mit einem Wort ausdrücken können, was dem Menschen nicht mit tausend möglich wäre. Auch enthalten ihre Denkvorstellungen Begriffe, die der Mensch nicht verstehen und noch weniger aussprechen kann. Aus diesem Grunde heißen die im Himmel gehörten und gesehenen Dinge unaussprechlich, etwas, das nie ein Ohr gehört, noch ein Auge je gesehen hat. Ich durfte aufgrund eigener Erfahrung erkennen, dass dem so ist. Zuweilen wurde ich in den Zustand der Engel versetzt und in diesem Zustand sprach ich mit ihnen und konnte auch alles verstehen. Aber wenn ich in meinen früheren Zustand zurückversetzt wurde und damit auch in das dem Menschen eigentümliche natürliche Denken, so konnte ich das Gehörte nicht wieder zurückrufen. Bestand es doch aus Tausenden von Dingen, die den Vorstellungen des natürlichen Denkens nicht angemessen waren. Sie konnten nicht anders ausgedrückt werden als durch Veränderungen des himmlischen Lichts, also keineswegs durch menschliche Worte. Dies gilt aber nicht nur für den Himmel, sondern auch für das Innere der Seele. Dass das inwendigere Gemüt des Menschen nicht aus den Worten irgendeiner Sprache, folglich nicht aus natürlichen Formen denkt, kann jedermann einsehen, der über diese Dinge nachdenkt. Kann er doch in einem Augenblick denken, was er kaum in einer Stunde auszudrücken vermag. Folglich durch universelle Begriffe, die sehr viel Besonderes in sich bergen. Diese Denkvorstellungen sind geistig.
Die höhere Ordnung in einem Patienten führte ihm im Laufe einer Stunde hunderte von universalen Symbolen vor Augen. Dieser fand sie zwar unterhaltend, doch konnte er ihre Bedeutung nicht verstehen. Ein anderer Patient beschrieb einen Geist der höheren Ordnung, der ganz in strahlendem Weiß und als machtvolle Gegenwart erschien und der auf unmittelbare Weise mit des Patienten Geist in Kontakt trat, um ihn aus seiner Hölle herauszuführen. Swedenborg beschreibt, wie der Einfluss sachte zum Guten führt, dabei aber dem Menschen seine Freiheit lässt. Ich habe schon den Fall eines Patienten beschrieben, der die guten Kräfte zuerst als eine Sonne wahrnahm, die sich von ihm jedoch zurückzog, als er erschrak, während er die Halluzinationen der niederen Ordnung als aggressiv erfahren hatte. Gerade dieser einfache Respekt vor seiner Freiheit hatte den Patienten zu dem Glauben gebracht, dass es sich hier um eine andere Ordnung handele. Swedenborg deutet ferner an, dass die guten Geister bis zu einem gewissen Grade die Kontrolle über die Bösen ausüben. Die Halluzinationen der höheren Ordnung haben mir das bestätigt, wenn sie erklärten, sie könnten die Angehörigen der niederen Ordnung überwachen. Aber das geht selten so weit, wie der Patient es wünscht. In gewisser Hinsicht überwinden sie die bösen Geister in dem Maße, wie der Patient sich mit ihnen selbst identifiziert. In einem Falle ermutigte ich den Patienten, die Bekanntschaft mit diesen hilfreichen Kräften zu pflegen, vor denen er Angst hatte. Als er es tat, verschmolzen ihre Werte mit ihm, und die bösen Elemente, die ihm während Monaten gedroht hatten, sie würden ihn töten, ließen von ihm ab. Es scheint mir also eine gewisse Kontrolle von Seiten der höheren Ordnung über die niedere spürbar, obgleich mir die Natur und die Umstände, unter denen sich diese Kontrolle vollzieht, noch nicht klar sind. Doch wiederum fand ich in genauer Übereinstimmung mit Swedenborg, dass die bösen Geister die Guten nicht sehen können, wohl aber umgekehrt die Guten die Bösen. Die niedere Ordnung mag ein dunkles Bewusstsein von der Gegenwart der höheren Ordnung haben, kann sie aber nicht erkennen. Über ein Jahr lang blieb es mir rätselhaft, warum die Halluzinationen der höheren Ordnung seltener waren, obwohl sie doch für den Patienten wie auch für mich selbst von weit größerem Interesse waren und mehr therapeutische Möglichkeiten boten. Wiederum kann Swedenborg mit einer Erklärung aufwarten, die sich aufs Schönste mit meinen Befunden deckt. Ich hatte ja die Tendenz der höheren Ordnung beobachtet, nicht wortreich, sondern in hohem Maße symbolisch zu sein. Swedenborg weist darauf hin, dass der Einfluss der Engel stillschweigend ist. Er berührt keine materiellen Ideen oder Erinnerungen, sondern ist auf die Absichten oder inneren Motive des Menschen gerichtet. Aus diesem Grunde ist der Einfluss auch nicht so offensichtlich und kommt daher in den Berichten der Patienten seltener vor. Was können wir nun mit diesen Parallelen anfangen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Swedenborg und die Patienten in heutiger Zeit im Allgemeinen dieselben Erfahrungen beschreiben. Vieles spricht dafür. An und für sich ist es ja erstaunlich, wie weitgehend die Schilderungen Swedenborgs und dieser Personen übereinstimmen, auch über die Trennung verschiedener Kulturkreise und Weltanschauungen, ja auch über verschiedenartige Erfahrungen und den Abstand zweier Jahrhunderte hinweg. Es lässt sich daraus schließen, dass diese inneren Welten recht unveränderlich und gleichbleibend sind. Viel mehr jedenfalls, als das in unserer äußeren natürlichen Welt der Fall ist. Könnte Swedenborg selbst wahnsinnig gewesen sein? Es gibt kein Anzeichen dafür. Im Gegensatz zum eingeschränkten, beeinträchtigten und unschöpferischen Leben dieser Patienten führte er eines der reichsten und schöpferischsten Leben, das die Geschichte kennt. Bewusst suchte er jene Zustände zu erforschen, in welche die Patienten gegen ihren Willen gestoßen waren. Keiner dieser Psychotiker suchte nach solchen Erlebnissen. Sie unternahmen, was immer ihnen nur einfallen konnte, um ihre Halluzinationen loszuwerden. Beten, Fasten, Gehorsam gegenüber ihren Stimmen, Nichtbeachtung derselben, was man sich nur denken kann. Nichts hatte Erfolg. Im Gegensatz dazu bemühte sich Swedenborg, in die innere Welt einzudringen. zeichnete seine Erlebnisse peinlich genau auf und zog großen Nutzen daraus. Selten sind Halluzinationen so einfach zu heilen. Immer wieder hatte ich den Eindruck, dass sie unbekannte Potenziale oder Möglichkeiten im Patienten repräsentieren. Entsprachen die Halluzinationen der Hölle, so repräsentierten sie persönliche Fehler, Blindheiten und Stumpfsinn. Die dem Himmel entsprechenden hingegen waren wie höhere, ungenutzte Gaben. Ich fand keine Halluzinationen, die das normale Niveau und den Arbeitsbereich des Patienten betrafen. Entweder waren sie weit beschränkter als er selbst oder sie übertrafen weit seine Fähigkeiten. Es scheint sich dabei also um nicht realisierte oder unausgelebte Potenziale zu handeln, die auf seine Umwelt projiziert werden. Eine fromme Patientin hörte schmutzige Stimmen. Dem betrunkenen schwarzen Einbrecher wurde bis ins Einzelne eine feinsinnige Geschichte über Minderheitsgruppen vorgeführt. In beiden Fällen schienen diese Personen zu viel Ungelebtes, nicht wahrgenommenes Unbewusstes zu haben, das ein eigenmächtiges Dasein führte und ihre Welt verwirrte. Darin stimmen meine Eindrücke mit den allgemeinen Vorstellungen über das Unbewusste überein. Es gibt Dämonen, die einen Menschen quälen können und versuchen, ihn in Besitz zu nehmen. Und ebenso höhere Geister von sehr großer Weisheit. Ich vermute daher, dass die geistige Welt wirklich so aussieht, wie Swedenborg sie beschrieben hat. Und dass sie identisch ist mit dem Unbewussten. Diese anderen Welten werden uns größtenteils nicht bewusst und so soll es auch sein, denn es ist sehr gefährlich für den Menschen, Zugang zu ihnen zu erlangen, wie auch Swedenborg betont. Er fordert niemanden auf, ihm zu folgen. Meiner Ansicht nach erforschte also Swedenborg systematisch dieselben Bereiche, in welche die psychotischen Patienten gestoßen werden. Und diese Welten sind Himmel und Hölle, Welten jenseits und innerhalb der unseren. Denkt man diese Gedanken durch, so scheint es nicht mehr so verwunderlich, dass Menschen, deren Inneres verwirrt ist, Erfahrungen haben, die aus dem ungeformten Seelengrund aufsteigen, der dem normal funktionierenden Gemüt unbewusst bleibt. Um dieses Phänomen ganz deutlich zu machen, will ich zeigen, wie Besessenheit im Normalfall aussieht. Swedenborg sagt ja, dass wir alle Geister in oder um uns haben. Sie bilden die Grundlage und Energie geistiger Vorgänge. Wie würde ein seelisch gesunder Mensch, der nicht wie die Patienten seinem eigenen Wesen entfremdet ist, ihre Anwesenheit zu fühlen bekommen? Wenn wir unserer normalen Arbeit nachgehen und einen bestimmten Gedankenablauf verfolgen, würde sich die niedere Ordnung als störender Impuls einschalten, zum Beispiel als ein sexueller, feindseliger oder in anderer Weise emotionell geladener Gedanke. Der Impuls scheint unser eigener zu sein, steht aber im Gegensatz zu dem, was wir eigentlich zu denken wünschen. Die religiöse Terminologie spricht von Versuchung. Die bisher von uns verfolgte emotionelle Richtung stößt im Innern auf eine andere und wir fühlen, dass wir die Wahl zwischen beiden haben. Entscheiden wir uns dafür, die sexuellen oder anderen Gedanken zu unterdrücken, so können sie doch immer wieder auftauchen. Die Versuchung gibt nicht so schnell auf. Und wie würde unsere Beziehung zur Engelwelt zu spüren sein? Sie mag darin bestehen, dass wir unsere Wertmaßstäbe und unsere Lebensführung mit anderen Augen zu betrachten beginnen und dass wir unser Leben und das ganze Dasein in einem vollkommeneren Sinn verstehen können. Das wäre also der normale Aspekt dessen, was die Patienten in so intensiver und unwillkommener Weise erfahren. An den meisten unserer seelischen Erlebnisse sind Geister beteiligt, die sich selbst aber nur als Teil unserer Gefühle begreifen. Ist unsere Aufmerksamkeit einmal für diese feinen Unterschiede geschärft, so erkennen wir, dass uns eigentlich nur das Ringen um die Entscheidung übrig bleibt. Wer dieser Entscheidung ausweicht, den blasen die geistigen Winde in die Richtung, die sie wollen. So betrachtet können wir im erbärmlichen Abbild des halluzinierenden Psychotikers eine übersteigerte Wirklichkeit unserer eigenen Situation erkennen.